Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. 300 Millionen Jobs könnten weltweit durch KI wegfallen. Das hat eine Studie ergeben, die die Investmentbank Goldman Sachs in Auftrag gegeben hat. Gleichzeitig stecken in künstlicher Intelligenz große Chancen für Fortschritte in nahezu sämtlichen Lebensbereichen. In Wiesbaden werden Schwimmbecken bereits von Kameras überwacht, mit deren Hilfe eine Software Bewegungsprofile erstellt und Notsituationen erkennt, die dann an den Bademeister gemeldet werden per Smartwatch. Und es gibt unzählige Aufgaben mehr. Darüber spreche ich heute mit Dr. Wolfgang Hildesheim. Er ist Autor des Buches Künstliche Intelligenz managen und verstehen und bei IBM in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter anderem zuständig für Data Science and Artificial Intelligence. Herr Hildesheim, wenn 300 Millionen Jobs wegfallen, entstehen dann auch neue?
Auf alle Fälle entstehen sehr viele neue Jobs. Das ist bei der Erfindung von neuen grundlegenden Technologien immer so. Das nennt man eben querschnittliche Technologien, die viele Bereiche beeinflussen. Zum Beispiel bei der Erfindung der Elektrizität. Vorher gab es die Nachtwächter, die eben die Straßenlaternen angezündet haben. Und diese Tätigkeit hat sich verändert. Dafür gab es dann Elektriker und all die Berufe um Elektrizität. Oder wir erinnern uns noch alle an die Erfindung des Internet. Vorher gab es eben Branchenbücher, Telefonbücher, Stadtpläne. Die gibt es heute weniger. Und insofern, um das Internet gibt es Webdesigner, um das Internet zu bauen, E-Commerce und die gesamte große Weltwirtschaft, eben die digitale Weltwirtschaft ist entstanden mit all den attraktiven Jobs. Und genau das wird jetzt auch für künstliche Intelligenz passieren. Und insofern ist es wichtig, dass wir diesen Trend proaktiv und zielgenau und motiviert mitgestalten für eine bessere Welt.
Lässt sie sich einsetzen. Aber es gibt natürlich jetzt auch viele Skeptiker, Kritiker, einfach Menschen, die Angst haben. Sagen Sie, wir in Europa oder vielleicht speziell in Deutschland sind auch bekannt dafür, German Angst. Heißt es, da sind dazu fortschrittsfeindlich gerade aus Angst oder ist das gar nicht so?
Ja, das Wichtige ist eben, dass wir die Innovation, die Möglichkeiten fördern und gleichzeitig berechtigte große Risiken eben kontrollieren und einschränken. Fördern tut man künstliche Intelligenz, indem man die Erfolgsfaktoren für KI eben auch in den Blick nimmt und konzentriert entwickelt. Also da wäre der Umgang mit Daten. Ja. Daten müssen verarbeitet werden, Talente müssen in die Firmen und Organisationen gebracht werden, die sich damit auskennen. Dann eben auch die KI-Software an sich. Und das Ganze muss dann eben auch zu innovativen KI-Produkten und Dienstleistungen führen, denen ich vertrauen kann. Insofern, diese Vertrauenswürdigkeit ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, den wir fördern sollten. Und darum geht es. Und die EU probiert ja auch mit dem neuen Gesetz eben die großen Risiken, die es gibt, eben zu beschränken. Insofern probiert die EU hier einen Mittelweg zu gehen zwischen China, was eben zentral vom Staat das Thema treibt, der USA, wo man marktliberal ist. Und die EU möchte eben große Risiken beschränken, aber ansonsten KI-Anwendungen mit weniger Risiko sehr unternehmerisch fördern und möglich machen, Innovation zu treiben. Insofern sollte Vertrauenswürdigkeit aus der EU für KI ein Wettbewerbsvorteil für uns alle werden.
Sie stellen das in dem Buch dar, also künstliche Intelligenz managen und verstehen. Ich zeige das mal eben darin. Ist sowas zu sehen, so ähnlich wie die Ampel auf Nahrungsmitteln für verschiedene künstliche Intelligenz-Anwendungen. Können Sie das kurz erklären, das Prinzip?
So ist es. Also wenn man Studien sich anguckt, warum KI nicht eingesetzt wird und sich besser verbreitet, ist vor allen Dingen das fehlende Vertrauen im Zentrum, dass die Leute KI als Blackbox sehen. Sie wissen nicht, was passiert da drin, was kann das, wer entscheidet da was, mit welcher Motivation. Und insofern ist transparent eine präzise Beschreibung der KI ganz entscheidend für den Aufbau von Vertrauen. Und da kann man diese Analogie ziehen zu Lebensmitteln. Ja. Wenn wir heute in den Supermarkt gehen, dann kann ich in den Nährwerttabellen genau sehen, was ist jetzt im Lebensmittel drin. Wenn ich eine Nussallergie habe, kann ich zum Beispiel vermeiden, was mit Nüssen zu essen. Mhm. Insofern kann ich in ganz Europa auf der Basis dieser Verabredungen und Normen einheitlich und sicher eben einkaufen gehen, was in den 60er, 70er Jahren zum Beispiel noch nicht der Fall war. Ja. Und eine ähnliche Entwicklung wird es eben für KI geben, sodass man dann KI leicht vertrauen kann und schnell versteht, was sie kann und was sie nicht kann.
Wo sehen Sie denn die Notwendigkeit von Regelung? Förderung generell, haben Sie schon gesagt, wo sind Grenzen? Oder sollte einfach alles, was als künstliche Intelligenz zu betrachten ist, einer gewissen Norm unterzogen sein?
Nein, also die EU hat aktuell das sogenannte europäische KI-Verordnung vorgeschlagen, um diesen Balanceakt, diesen Kompromiss zwischen Förderung und Kontrollierung von großen Risiken zu hinzubekommen. Und dort wird nur vorgesehen, nur hohe Risikoanwendungen eben zu regulieren, das heißt besonders zu testen. Um da ein Beispiel zu geben, eben in der Medizin, auf den Röntgenbildern, bildgebenden Erfahrungen, wenn da jetzt eine KI, ein Objekt, ein Tumor, etwas anderes entdeckt, dann muss das eben sehr solide eben getestet und zertifiziert sein, bevor es eben dann ein Arzt entscheidet, was gemacht werden soll. Solche Dinge, die werden eben zertifiziert, wird auch heute im Übrigen schon gemacht, das sollte so weiterlaufen, während eben Bilderkennung in meinem Handy zum Beispiel muss nicht reguliert werden, wo, wenn ich Fotos sortiere und ein Familienmitglied suche, das brauche ich nicht regulieren.
Ja, zum Beispiel ein ganz populäres ChatGPT ist nun ganz weit rumgegangen, kennt inzwischen nahezu jeder einen Chatbot, dem man alle möglichen Fragen stellen kann. Beispielsweise schreibt mir mal eine Anmoderation für die Sendung, habe ich aus Spaß ausprobiert, genauso mein vierjähriger Sohn steht gerade vor mir und will spielen, was können wir machen. Da wird alles beantwortet. Aber was passiert eigentlich mit all dem, was ich dann preisgebe? Also sowas. Ist sowas riskant oder ist das nicht riskant zum Beispiel? Muss sowas einer Norm dann unterstellt sein oder nicht?
Das muss eben auch geregelt werden, dass wir lernen mit diesen generativen künstlichen Intelligenzen, die eben Texte generieren, Bilder generieren, umzugehen. Das ist ja einer der ganz aktuellen Supertrends, den Sie angesprochen haben, dass ich mir eben Texte vorgenerieren lasse. Und dann ist man überrascht, auch wie gut das zum Teil klappt, aber auch eben sehr, sehr krasse Fehler. Ja. Zum Beispiel hatte ich mal im Dialog dann die Antwort bekommen, die Elbe fließt in die Ostsee. Also man muss eben lernen, mit den guten Seiten und eben den Fehlern umzugehen. Und diese Tools entwickeln sich sehr schnell. Ja. Auch die Jobs sprachen Sie am Anfang an. Und das, wenn wir das mitgestalten, haben wir riesige Vorteile, weil gerade generative KI sehr viel möglich machen wird.
Ja, bei dem Beispiel kann ich sagen, diese Angst, Journalisten werden jetzt arbeitslos, Texter werden arbeitslos, würde ich nicht bestätigen nach meinen Tests damit, sondern es kann eine super Basis sein, es kann eine super Hilfe sein, sich Stunden Arbeit zu ersparen, aber es wird jemand gebraucht dann, der damit umgeht, der immer noch damit umgeht und sagt, daraus mache ich jetzt das Endergebnis beispielsweise. Aber gibt es das denn in nahezu allen Bereichen oder gibt es nicht tatsächlich was, wo Menschen jetzt befürchten müssen, dann werde ich aber gar nicht mehr gebraucht?
Nun, also das größte Risiko ist, dass wir als Deutschland, als hochindustrialisiertes Land diesen Trend nicht mittreiben und eben nicht neue Start-ups bilden, neue KI-Produkte und Dienstleistungen erfinden, die auch unsere Werte, unseren Wohlstand weiterentwickeln und auch für die Welt können wir das eben gut machen. Das
ist also Sie sehen da mehr Chancen.
Ja, und es gibt sehr viele auch marktreife Lösungen. Sie sprachen am Anfang an dem Schwimmbad, die Bilderkennung, dass ich eben auf Bildern in Kameras eben bestimmte Objekte erkenne. Wenn ich das zum Wohle eben der Menschen einsetze, dann ist das eine sehr, sehr gute Sache. Ich sprach es an, eben Gesichtserkennung im Handy ist gut. Der EU-AI-Act verbietet Gesichtserkennung generell auf allen öffentlichen Plätzen in Europa. Das wäre jetzt eine Gefahr und könnte eben zur allgemeinen Überwachung genutzt werden. Deshalb ist es bewusst verboten. Und hier sieht man diesen schönen Kompromiss, eben, den wir ausarbeiten müssen als Gesellschaft.
Das wird aber, so wie das klingt, schon unser Leben massiv revolutionieren, oder? Also wir wahrscheinlich mehr, als wir bisher aus manchen Science-Fiction kannten, könnte in relativ kurzer Zeit wahr werden.
So ist es. Also es geht, intelligente Systeme werden schnell intelligenter und sie verbreiten sich auch noch schneller. Wir haben es also mit einer sehr beschleunigten Entwicklung zu tun. ChatGPT ist ja auf den Markt gekommen Ende letzten Jahres und Sie sehen, Sie nutzt es, mein Sohn im Studium nutzt es und ist insofern eines der am schnellsten quasi sich verbreitendsten Produkte der Menschheit. Innerhalb von ganz kurzer Zeit gab es schon über eine Million Nutzer. Und da müssen wir jetzt eben lernen, umzugehen, dass man die Quellen drin erkennt, dass man eben auch Fehler erkennt, dass man eben auch das Ganze drumherum so baut, dass es eben zum Wohle von Gesellschaften und den Nutzern dann ist.
Hält das auch in privaten in absehbarer Zeit Einzug? Meinen Sie, das findet da statt? Also ich würde jetzt meinen, sagen wir mal, Smart Speaker, nenne ich das jetzt mal, noch nicht als so intelligent bezeichnen.
Ja, aber auch im Smart Speaker, den Sie zu Hause haben, wird ja Ihre Stimme im Mikrofon umgewandelt in Text, ein sogenanntes Speech-to-Text-Service. Ja. Und das ist auch ein vortrainiertes KI-Modell. Ja. Und insofern wird in alle Geräte und alle Prozesse, mit denen wir leben und die wir bedienen, KI Einzug halten. Das nennt man Embedded AI, also eingebettete, integrierte AI, so wie eben in gewisser Weise auch Elektrizität embedded ist und heute uns überall umgibt, wird eben KI uns auch überall immer mehr umgeben.
Vielleicht kurz zum Schluss, wobei ich dann schon ahne, welche Unternehmen oder ab welcher Größe oder in welchem Bereich sollten anfangen, sich jetzt mit künstlicher Intelligenz zu befassen.
Na, ich hoffe, dass alle Unternehmen, auch gerade die kleinen, die mittleren, der Mittelstand, der auf das Backbone von Deutschland sich schon damit beschäftigt. Und es ist wichtig, dass jeder das ernst nimmt, weil eben Länder, Städte, Unternehmen, auch einzelne Personen, die sich damit beschäftigen, haben Vorteile. Und da komme ich nochmal auf die Erfolgsfaktoren zurück. Eben beschäftigen sie sich damit, wo ihre Daten sind. Haben sie eine Datensammelstrategie, wie sie mit ihren Daten umgehen? Haben Sie einen Plan, wie Sie Talent aufbauen? Welche Art von KI-Software wollen Sie nutzen, in welchem Bereich? Und eben ist das Ganze eben auch sicher und vertrauenswürdig. Und dann werden die Dinge, die wir eben in den Markt bringen, auch sich sehr gut mit diesem Alleinstellungsmerkmal verbreiten.
Vielen Dank, Dr. Wolfgang Hildesheim. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.